So, und ich wollte gerade sagen, ich hoffe, alles funktioniert. Eine Sekunde, Freunde. Das ist ja wieder hier unglaublich toll. So, einen wunderschönen guten Abend, Birdgang, und herzlich willkommen zur 7. Episode schon. Ich habe eben noch mit Dominik, der heute Abend mit dabei ist. Erstmal schönen Abend, Dominik.
Hallo, guten Abend auch von
Ich
mir.
fühle mich heute so ein bisschen einsam, muss ich ja gerade nochmal einschieben, weil ich der Einzige bin, der Kamera heute Abend bin. Ja, wollte ich schon nochmal gesagt haben, Dominik. Das nehme ich ein bisschen persönlich.
Ja, ich weiß, hast du schon gesagt, das geht.
Aber Spaß beiseite, nein. Wir haben eben noch darüber gesprochen, wann wir das Format gestartet haben. Und das erste YouTube-Video hatten wir Ende Februar hochgeladen. Und das ist schon fast 2 Monate her. Und es kommt mir per se nicht vor, als wäre es 2 Monate her gewesen. Und es ist unglaublich geil. Es macht uns unglaublich viel Spaß. Und wir kriegen Abonnenten dazu. Der Support ist unglaublich. Wir kriegen unglaublich positives Feedback. Und dafür wollten wir euch an der Stelle erstmal noch danken. Gekoppelt natürlich mit den Top Breaking News, die gestern das Internet gebrochen haben bei uns. Und zwar hatten wir waren ja schon in der Vereinsgründung schon was länger. Und jetzt hat sich nur noch die Frage gestellt, wann können wir endlich Mitglieder aufnehmen oder wann kann man Mitglied bei uns im Verein werden? Und gestern war es soweit. Gestern Abend kam die Breaking News bei mir ins Handy geflogen. Ja, da hat sich bei mir dann der Vorstand gemeldet, hat gesagt, Freunde, wir sind soweit, lass knacken. Und nicht lang gefackelt, Post vorbereitet, zack, zack. Und schwuppdiwupp haben wir in unter 24 Stunden über 100 Anmeldungen bekommen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was wir für einen Support und was wir für eine geile Community haben. Und von daher nochmal herzlichen Dank. Wenn ihr euch auch als Mitglied im Verein eintragen wollt, der Link ist überall zu finden, bei Facebook, Instagram, Twitter. Wir haben das überall geteilt. Geht auf den Link, lest euch die Incentives durch. Es gibt unglaubliche Vorteile, die ihr davon habt. Bei uns Mitglied im Verein zu sein, und es ist einfach, seid Teil dieser geilen Community. Und in dem Sinne will ich das Thema auch schon wieder abschließen. Wollte einfach nur am Anfang diesen Appell, sage ich schon mal, ausgerichtet haben, denn es ist unglaublich geil, was wir für eine Community haben und dass wir das, was wir machen, momentan machen können, nur wegen euch. Und das ist sehr, sehr schön. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar heute vor 17 Jahren, Dominik, haben wir einen unserer ganz großen Spieler verloren. Nämlich Pat Tillman. Und nicht wortwörtlich gesprochen, weil Pat Tillman war eigentlich undersized für die Position, die er gespielt hat, nämlich Safety. Nichtsdestotrotz, großer Mann, sowohl auf, aber auch vor allem neben dem Feld, ist ja dann nach den Anschlägen 2001 wir wissen alle, wovon wir reden, nach dem, welcher, 11. September, danke, hat sich dann der Armee verpflichtet. Ist, sage ich mal, aus dem NFL-Dienst in die Armee gegangen, hat da gedient und ist dann leider tragisch ums Leben gekommen. Und insofern heute 17-jähriges Jubiläum an Pat Tillman, und wir wollten auch nochmal am Anfang dieser Podcast-Folge daran nochmal gedenken, denn er ist, glaube ich, ein Vorbild für vielermann da gewesen. Oder ist es immer noch? Gut, soweit so gut. Die Einleitung haben wir hinter uns, Dominik. Und ich würde sagen, kommen wir zum eigentlichen Thema heute Abend. Und das Thema ist natürlich, und es sind nur noch 7 Tage. Ich glaube, wir haben jetzt über 1,5 Monate mögliche Draft-Möglichkeiten gecovert, jede Woche Mock-Drafts gemacht, jede Woche haben wir potenzielle Picks besprochen, aber so langsam wird es konkret. Und so langsam kommen wir dem Draft immer, immer näher, und deswegen ist der Titel der Podcast-Folge heute auch Live-Mock-Draft Final 1.0. Ihr wisst ja, wie der Drill läuft. Wenn nicht noch irgendwas Verrücktes passiert, und es wird noch irgendwas Verrücktes passieren diese Woche, wird sich nochmal alles umwerfen, und deswegen 1.0 Final. Na, das ist wie wenn du eine Hausarbeit oder eine Bachelorarbeit schreibst. Final 1.0 oder Final heißt nicht Final. Da gibt es Final 2.0, 3.0, 4.0. Das kann verrückt werden. Und in dem Sinne heute Final 1.0. Und da haben wir natürlich gedacht, komm, das geht nicht ohne unseren Draft-Experten Dominik.
Ja, vielen Dank, dass ich diesen Titel sozusagen tragen darf. Hat mich sehr gefreut im letzten Video, als ich das sozusagen gehört habe. Ja, also wie gesagt, ich freue mich schon riesig auf die Zeit jetzt kurz vorm Draft. Wird zwar für mich jetzt auch nochmal eine relativ stressige Zeit, weil ich mir relativ viel Zeit gelassen habe mit meinen Position Rankings und so weiter. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal jetzt in den nächsten paar Tagen mit Content überhäuft werden. Ich hoffe, dass es nicht zu extrem werden wird, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig jetzt auf die Zeit und auch auf die Tage, die jetzt kommen werden.
Ich glaube, zu extrem geht gar nicht, oder? Also ich meine, wenn man auch nur also ansatzweise die Euphorie für den NFL-Draft beziehungsweise für den Verein, der Arizona Cardinals Sieg, dann kann man sich gar nicht genug Content geben. Und das schließt natürlich auch die von dir hausgemachten Videos ein, Dominik, die jedes Mal einschlagen wie eine Granate. Aber kommen wir zur Mission des heutigen Abends, unseres Live-Mock-Draft. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Um euch kurz zu erklären, wie wir vorgehen werden. Wir haben neben dem Stream, den wir laufen, haben unser Big Board auf, wenn man so möchte. Ja, also wir machen die Picks für jedes Team. Wir haben uns die Zahlen aufgeteilt. Dominik macht heute die ungeraden Zahlen. Ich werde die geraden Zahlen übernehmen, beziehungsweise die geraden Picks und er die ungeraden Picks. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Wir wissen nicht, wer welchen Pick macht. Wir können uns also auch die Picks wegnehmen. Und wir werden natürlich zu jedem Pick Pros, Cons diskutieren. Oder welche alternativen Picks gemacht werden könnten, um dann natürlich am Ende auf den Pick 16 zu kommen und welche Spieler für uns oder welche Szenarien für uns am Ende an 16 realistisch sind. Und ich denke, mit der Notion fangen wir an. Dominik, wir haben gesagt, ungerade Zahlen sind dein Ding. Und dementsprechend gehört der erste Pick dir.
Ja, also mit dem ersten Pick, ich glaube, da brauchen wir nicht lange rumdiskutieren. Ich habe mein Big Board auf so eine gewisse Art und Weise strukturiert, wo ich Noten vergebe, und ich habe insgesamt dieses Jahr 5 Elite-Noten vergeben, und für mich einer aus diesen 5 ist eben Trevor Lawrence, und das ist auch den Pick, den ich sozusagen mache. Man hört ja auch schon die wildesten Sachen darüber, dass Trevor Lawrence jetzt mittlerweile sogar schon das Playbook von Jacksonville vielleicht sogar schon im Schrank liegen haben soll. Das dementiert man, glaube ich, aber weiterhin, weil es ja eigentlich nicht der Regel konform ist. Auch Spenden zu seiner Hochzeit aus Richtung Jacksonville waren ja durchaus vorhanden. Das heißt, ich glaube, der erste Pick ist relativ wenig diskutieren. Trevor Lawrence, kurzes Player-Profile. Ich denke, es ist der Pro-Ready-Quarterback, den es in der Klasse gibt. Den schmeißt du rein, der sollte sein Ding, seinen Stiefel sozusagen runterspielen. Aber der Quarterback mit dem höchsten Upside, also dem höchsten Potenzial, ist da, lässt sich, glaube ich, driftig drüber streiten. Aber ich denke, wenn man nur danach geht, was sein Boden ist sozusagen, den er nicht unterschreiten kann leistungstechnisch, dann ist es für mich der beste Pick an der Stelle.
Ich meine, er wird ja auch von, ich glaube, sämtlichen NFL-Experten als Generational Talent bezeichnet, ergo, ne? Den gibt es nur einmal in der Generation. Ich glaube, der letzte Quarterback-Pick, der so gehypt worden ist wie Trevor Lawrence, war Andrew Luck 2011. Und insofern, wir wissen, wie Andrew Luck in der NFL angekommen ist. Sehr gut, hätte er nicht so stark mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, würde er auch heute noch in der NFL spielen, keine Frage. Hoffen wir natürlich, dass das so ein bisschen anders läuft für Trevor Lawrence, zumindest in der Hinsicht mit den Verletzungen. Aber dass er gesund bleibt und, sage ich mal, gut in der NFL ankommt und spielerisch das abrufen kann, was auch Andrew Luck in der Lage war abzurufen. Gut, damit kommen wir zu Pick 2, und das sind die New York Jets. Und es gab ja schon eine Menge Spekulationen vorher, dass die Jets sich von Sam Darnold trennen wollten, und da wurde schon in sämtlichen Mock-Drafts Quarterback an Stelle 2 gepickt. Und nachdem jetzt die Jets natürlich Sam Darnold abgegeben haben an die Panthers und jetzt gerade erstmal ohne QB dastehen, ich denke, es steht außer Frage, dass sie einen QB nehmen. Und in dem Sinne möchte ich einfach mit dem für mich zweitbesten Quarterback auf dem Board gehen, und das ist Zach Wilson. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, ob er der zweitbeste ist, aber ich glaube, er hat einfach die größte Upside von den 3 oder 4 verbleibenden, wenn man Mac Jones mit reinnimmt. Ich habe übrigens letztens seinen Vornamen gelernt, seinen richtigen Vornamen. Absolut insane, den verrate ich gleich. Ich würde an der Stelle mit Mac Jones gehen, und er hatte unglaublich an seinem Pro-Day
abgelegt. Stopp, Mac Jones?
Wie bitte?
Zach Wilson, oder?
Sorry, ja, danke, dass du mich korrigiert hast. Mein Fehler.
Ja, kein Problem.
Ich war gerade so bei dieser Vornamengeschichte. Mein Kopf ist kurz hängen geblieben. Also Zach Wilson an Pick 2 an die Jets. Verbleiben wir dabei.
Ja, sehe ich ähnlich. Also würde ich auch ähnlich so machen. Wie gesagt, das ist mein Quarterback mit dem höchsten Upside, den es in dem Draft meiner Meinung nach gibt. Erinnert mich seltsamerweise an so einen Klon zwischen Patrick Mahomes und Quarterback von Buffalo Allen. Und dementsprechend denke ich, dass es ein sehr, sehr guter Pick ist. Ich denke, da haben die Jets auf jeden Fall ihren Quarterback gefunden. Dann sind wir jetzt an der 3 mit den 49ers, und ich habe ja schon die wildsten Szenarien gesehen, dass sie sogar vielleicht Kyle Pitts nehmen könnten, was ja ein bisschen teuer wäre, zumindest für den Preis, den man zahlen musste, um an 3 um an 3 hochzuspringen. Dementsprechend, ja, ich draft eigentlich sehr, sehr gern auf Grundlage meines Boards. Und mein nächster Quarterback, den ich habe, ist Trey Lance. Dementsprechend würde ich den dann dort auch nehmen wollen. Für mich eine sehr, sehr rare Kombination von Geschwindigkeit, körperlicher Größe und vor allem Deep Ball Accuracy. Das ist für mich so die Sachen, die für mich bei Trey Lance vor allem herausstechen. Und ich denke, Shanahan in dem System würde ich ihn sehr, sehr gern sehen, weil für mich, meiner Meinung nach, ist dein Quarterback dein System. Das heißt, meistens ist es so, dass die Coaches meinen, ja, nee, also sie versuchen das System aufzumachen. Aber man merkt jetzt vor allem bei Mahomes, bei den wirklich erfolgreichen Teams, macht der Quarterback das System aus. Und ich hoffe, dass es bei den 49ers natürlich nicht so läuft und sie diesen gleichen Weg einschlagen wie bei Mahomes und Reed in Kansas City. Einfach da, sonst hätten wir die nächsten Jahre in unserer Division nicht so viel Chancen, irgendwie Land zu sehen. Dementsprechend, ja, trotzdem, Trey Lance ist für mich der drittbeste Quarterback. Deswegen nehme ich an Pick 3 als 49ers Trey Lance.
Und da sprichst du den Fans ja nicht so wirklich aus der Seele, weil der Fan-Favorite ist auf jeden Fall Justin Fields. Weiß jetzt nicht genau warum, weil wie du sagst, Trey Lance hat für mich, sage ich mal, auch eine gewisse Edge über Justin Fields. Aber es ist sogar McCorkle Jones und übrigens daher kommt das Mac und jetzt erzähle ich kurz die Vornamengeschichte. Er heißt Michael McCorkle Jones. Da würde ich mich auch Mac Jones nennen wollen.
Ja. Ja,
aber abgesehen davon, in der Pressekonferenz, oder nicht Pressekonferenz, aber es wurde ja geleakt, dass irgendwie der Trainerstamm, wie war das? Wie rum war das? Ich glaube, Shanahan wollte eher Mac Jones oder sehe eher Mac Jones und der Trainerstab wünschte sich aber eher, nicht Trainerstab, Ownerstab, so rum. Würde sich aber eher Trey Lance wünschen, also da war Justin Fields zum Beispiel gar nicht im Gespräch. Und ist natürlich spannend zu beobachten, ne? Die Fans wollen Justin Fields natürlich in Rot-Weiß sehen. Kyle Shanahan möchte am liebsten McCorkle Jones in Rot-Weiß sehen. Und gleichzeitig will aber John Lynch und Company Trey Lance sehen. Also unglaublich, oder es kann natürlich alles nur Smokescreen sein, ne? Erzählen viel und am Ende läuft es dann also auf Justin Fields, den Fan-Favorite, raus oder halt eben Trey Lance jetzt in unserem Szenario. Aber jetzt wurde gerade die Frage im Chat gestellt und wo wir gerade dabei sind. Kannst du die eventuell direkt beantworten, weil ich würde jetzt mit Atlanta Falcons, also bei den Atlanta Falcons, würde ich jetzt mit Justin Fields gehen. Einfach, ich habe in der Aufnahme, die wir geplant hatten letzte Woche, schon mal darüber gesprochen, dass das zumindest für die Zukunft der wohl weiseste Pick wäre. Und mit weise meine ich, du hast Matt Ryan in seinem letzten Vertragsjahr und du möchtest, sag ich mal, Nachfolger finden für Matt Ryan. Und insofern wäre Justin Fields an der Stelle, glaube ich, ein unglaublich guter Nachfolger von Matt Ryan, dem, wenn du ihm noch ein Jahr schenkst hinter Matt Ryan, in seinem darauffolgenden Jahr, also seinem ersten Starting-Jahr, wenn du so möchtest, oder vielleicht übernimmt er in der Saison, je nachdem, wie die Saison für die Falcons läuft. Jedenfalls würde ich an der Stelle mit Justin Fields gehen. Viele sehen sie Pitts nehmen, damit die Offense halt komplett aufblühen kann. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde, dass der Fields-Pick nachhaltiger für die Falcons wäre. Und insofern gehe ich an der Stelle mit Justin Fields. Und jetzt darfst du uns ganz kurz erklären, worin genau du, sag ich mal, Trey Lance über Justin Fields siehst.
Also du hast ja als Quarterback eigentlich generell so zwei Dimensionen. Einmal dein Arm und einmal deine Beine. Und viele sehen natürlich Justin Fields von den Beinen her über Trey Lance. Da würde ich jedoch vorsichtig sein, weil ich nicht wüsste im Moment Stand jetzt, welcher der beiden athletischer ist. Ich bin der einer sehr großen Meinung, dass sozusagen die Mobility immer einen großen Teil spielt, logisch, weil sonst hätte ich da vielleicht sogar Mac Jones genommen, wenn ich nicht ein Freund von großer Mobility wäre. Aber meiner Meinung nach schenken die sich in Sachen Mobility wenig, aber in Sachen vor allem Deep Ball Accuracy und so weiter. Man muss sich auch mal überlegen, Trey Lance hat in seiner College-Karriere einen Pick geworfen. Gut, die Competition war jetzt nicht SEC-mäßig auf dem Niveau, aber das musst du auch erstmal schaffen. Und vor allem für mich ist es halt der Deep Ball, der ihn auf jeden Fall über Fields setzt. Und für mich sind halt zwei rote Flaggen. Einmal das Indiana-Game, glaube ich, und das Northwestern-Game. Das sind zwei rote Flaggen, wo ich sage, wenn die sich häufiger wiederholen würden, dann hätte ich damit Probleme. Und diese roten Flaggen gibt es eben bei Trey Lance nicht. Deswegen
Ja.
habe ich Trey Lance über, ja, über Justin Fields genommen.
Und inwiefern, ich meine, gestern hat Justin Fields es ja bekannt gegeben, oder zumindest an die Teams, die Interesse an ihm haben im Draft, dass er an Epilepsie leidet. Wurde auch gerade nochmal in den Chat geschrieben, vielen Dank für den Kommentar. Dass er eben an Epilepsie leidet. Nun haben seine Ärzte sowohl, also sowohl seine Ärzte als auch er gesagt, dass der Epilepsieverlauf familientreu zumindest abklingen würde, desto älter man wird. Und in dem Sinne, inwiefern siehst du das auch eventuell als rote Flagge, seinen Draftstock so ein bisschen minimieren? Ja, nein, vielleicht oder in welchem Ausmaß?
Also mit Epilepsie als Krankheit an sich habe ich jetzt relativ wenig NFL-Quarterbacks gesehen. Das heißt, das ist jetzt alles sozusagen Spekulation, was das angeht. Natürlich kann es zu großen Problemen führen, wie jede Krankheit, die es gibt. Es wird ihn aber auf dem Feld, glaube ich, an sich weniger beeinflussen. Die Frage ist, wie wird es im Filmroom aussehen? Weil Quarterback-Leben besteht nun mal auch sehr, sehr viel aus Filmstudy. Und eventuell, wenn es dort sozusagen zu so einem Epilepsieanfall kommen könnte, könnte ihn das natürlich mehrere Wochen beziehungsweise zumindest mal eine Woche lang aus der Bahn werfen, was natürlich für ihn dann eher weniger gut ist. Aber ich denke, da kann man Vorkehrungen treffen, die ihn sozusagen dabei unterstützen, diesen Epilepsieanfall eben nicht zu bekommen. Aber für mich ist es jetzt keine so rote Flagge, dass ich sagen würde, deswegen fällt er aus meinen, in dem Fall bei mir ist er in den Top 20 drin raus. Da
Alles
gibt's
klar.
andere, die ich talentierter finde, aber die ganz, ganz, ganz große Flaggen, rote Flaggen haben in Sachen Injury, in Sachen auch ja Off-the-Field-Issues, also Sachen, die sie außerhalb des Feldes machen. Unter anderem mein Kollege Kelvin Joseph, aber dazu komme ich glaube später nochmal.
Genau, Kelvin Joseph ist ja ein ganz großer Liebling von dir, aber ich glaube, das wissen wir, das wissen zumindest die, die uns auf YouTube folgen, schon was länger. Jetzt hatten wir vier Quarterbacks in den ersten vier Picks. Sehr rar, hat es noch nie gegeben. Aber ich glaube, dass sich das ändern wird, nämlich an Pick 5 mit den Bengals, Dominik.
Ja, ich denke auch auf jeden Fall. Also Pick 5 Bengals. Und wenn ich jetzt von meinem Board ausgehen würde, was ich jetzt in dem Fall nicht tue, was ich als General Manager auf jeden Fall immer tun würde, würde ich jetzt Devontae Smith nehmen. Mache ich aber nicht. Das ist mein höchstbewertester Spieler auf dem Board. Ich nehme Penei Sewell, weil es der zweithöchstbewerteste. Und nachdem ich die Narbe von Burrow an seinem Knie gesehen habe, habe ich solche Memes gesehen. Tell me what the Bengals are drafting without telling me what the Bengals are drafting. Und dann kommt eben dieses Bild von seinem Knie,
Ja.
wo diese Narbe drauf zu sehen ist. Und dementsprechend denke ich, dass es ein sehr, sehr guter Pick sein würde. Penei Sewell, also mein bestbewertetster ja, Offensive Lineman auf dem Board. Ich habe auch nicht das unbedingt größte Need bei den Bengals gesehen an Receiver. Also Penei Sewell, ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil es wird noch ein Position Ranking geben, bei dem ich ein bisschen genauer auf den Spieler eingehen werde. Aber er bringt einfach eine rare Athletik mit, die ich so bei einem Offensive Lineman in den 3 Jahren, die ich das jetzt bisher mache, vielleicht allerhöchstens in ähnlicher Form bei Tristan Wirfs gesehen habe. Und deswegen einfach für mich der Upside ist größer. Ich könnte diskutieren, ob ich dort vielleicht nicht sogar Rashawn Slater nehmen wollen würde, weil der mehr
Ja.
Pro-Ready ist. Aber ich denke, ich drafte da jetzt ein bisschen nach Upside, was für mich eigentlich atypisch ist, und nehme Penei Sewell.
Unglaublich, du fährst aus deiner eigenen Haut. Das muss man mal erlebt haben. Na.
Ja.
Aber wie du sagst, für mich macht Penei Sewell an der Stelle auch am meisten Sinn, oder ergibt am meisten Sinn. Justin Burrow, sage ich schon. Joe Burrow hat zwar geäußert, dass er am liebsten Ja'Marr Chase bei den Bengals sehen würde. Ich meine, klar, da wäre die Connection da, ne? Du hast LSU, LSU. Aber, und ich wusste gar nichts von diesen Memes mit der Narbe, aber es trifft den Nagel halt auf den Kopf. Und du hast in Joe Burrow hoffentlich deinen Franchise-Quarterback gedraftet letztes Jahr. Und wenn er im ersten Jahr schön erstmal, was hat er Kreuzbandriss gehabt wieder, ne? Schön
Richtig.
erstmal in Woche 10 rausgeht, dann kannst du nicht nachhaltig Football spielen und auch keine Seasons gewinnen am Ende. Und sag ich mal, die Season entscheidet sich im besten Fall in den Playoffs. Und da musst du erstmal hinkommen. Ergo musst du deinen Quarterback gesund halten. Und mit der O-Line, die Bengals nun mal haben momentan, funktioniert das nicht. Da kannst du die besten Waffen haben. Und dazu gab es nämlich auch Memes, ja. Von wegen, hast du lieber eine Elite O-Line und kannst auf sage ich mal, weniger Elite Wide Receiver beziehungsweise Tight Ends werfen, weil Kyle Pitts ist ja auch noch auf dem Board. Oder hast du lieber eine, oder hast du weniger gerne eine absolut durchlöcherte O-Line, ja, wo nichts geht, aber ein Elite Receiving Core, da bringt dir das selten wenig, wenn du halt keine Zeit in der Pocket hast. Und insofern kannst du die besten Receiver der Welt haben, wenn die O-Line nicht stimmt, dann na, kannst du dem da jeden hinstellen. Das funktioniert nicht. Ich erinnere nur an den Stat von AJ Green. Ich bin ja großer Verfechter davon, dass AJ Green bei den Cardinals, sage ich mal, die besten Voraussetzungen hat, um, sage ich mal, wieder so ein bisschen anzuschließen an seine Leistungen, die er vor der Verletzung und vor den schlechten Jahren mit den Bengals gebracht hat. Er wurde, also AJ Green wurde über 140 Mal getargetet letztes Jahr. Und nur 60 oder mehr als 60% der Pässe an AJ Green waren als nicht catchable eingestuft worden. Das heißt, die gingen zwar in seine Richtung, aber er hatte keine Chance, das Ding zu fangen. Also wirklich null, weil die entweder in den 12. Stock gegangen sind oder halt den Boden geküsst haben, bevor eine ansatzweise in der Nähe war. Und da kommt dann einfach eine vernünftige O-Line ins Spiel und deswegen für mich Penei Sewell der beste Pick, zumindest für die Bengals von meiner Seite aus, wenn die sich am Ende entscheiden, mit Kyle Pitts sollte er da sein zu gehen oder mit Ja'Marr Chase, verstehe ich auch. Aber für die Nachhaltigkeit wäre das für mich nicht vertretbar. Gut, und das bringt uns zu Miami. Und ja, wenn ich an Miami denke, die haben ja übrigens auch schon bekannt gegeben, dass sie wieder bereit sind, aus 6 rauszutraden. Das wäre ja bekloppt. Gehst runter, gehst wieder hoch und willst wieder runter. Die fahren Karussell im Draftboard. Naja, jedenfalls. Ich gebe den Miami Dolphins an der Stelle Kyle Pitts. Einfach, weil ich glaube, dass sie mit Will Fuller und Devontae Parker mittlerweile, was Wide Receiver angeht, zumindest sehr gut aufgestellt sind. Und ich glaube, dass Pitts neben Mike Gesicki beste Chancen hat und dann auch in der Offense. Und ich denke, die haben ja noch einen First-Round-Pick und ich denke, da würde ich auf O-Line gehen, welcher O-Liner da auch immer übrig bleibt. Denn das wäre die zweitgrößte Baustelle, die die Miami Dolphins haben. Die Defense steht, keine Frage. Aber offensiv muss halt nachbessern. Und da wäre Kyle Pitts für mich jetzt der obvious Pick, einfach weil er für mich auch der beste Playmaker dieses Jahr auf dem gesamten Draftboard ist. Und wie gesagt, neben Mike Gesicki, neben Devontae Parker, neben Will Fuller. Und prinzipiell willst du Tua Tagovailoa nach der verkorksten Rookie-Saison, die er hatte, in jeder Hinsicht unterstützen. Und du fängst mit Kyle Pitts an Pick 6 an.
Würde ich mitgehen, ist ein guter Pick. Wie gesagt, Pitts ist, ja, sagen wir mal, so ein, man nimmt das Wort oder diesen Begriff ja eher ungern in den Mund, aber ein Generational Talent könnte man es schon nennen, zumindest auf der Tight-End-Position hat man sowas, solch eine Athletik bisher noch nicht gesehen,
Ja.
vielleicht Vernon Davis ausgenommen. Der ähnliche athletische zumindest Werte in den Combine beziehungsweise 40 Yard Dash und so weiter gepostet hat, aber der hat es damals, ich habe ihn nicht live im College gesehen, ich kann es nicht beurteilen, aber anscheinend nicht so auf dem Feld gezeigt. Dementsprechend Kyle Pitts auf jeden Fall kann man als besten Passcatcher beziehungsweise Receiving Threat dieses Jahr auf jeden Fall sehen. Dementsprechend gehe ich damit vollkommen konform. Dann würde ich auch gleich weitergehen zur 7 und da würde ich jetzt den besten Spieler, den ich auf meinem Board habe, sozusagen vom Board nehmen, und zwar Devontae Smith.
Alles klar.
Für mich sozusagen der, trotz des Slenderman-Images, trotzdem der Spieler, der ich dieses Jahr am höchsten eingestuft habe, einfach aus dem Grund, dass er das Route Running absurd ist, und das, was am ehesten aufs nächste Level sozusagen transferiert, ist eben das Route Running. Speedtechnisch ist er auch ganz oben mit dabei. Also als ich den geschaut habe, hatte ich ein dauerndes Lachen auf dem Gesicht. Ich hab mich wirklich gefreut jedes Mal, wenn ich ihm beim Spielen zugucken konnte. Und die Gegner wussten, was kommt, konnten es aber weiterhin nicht stoppen. Zwar konnte man das auch über Ja'Marr Chase sagen, aber für mich, ich bin eher so der kleine wuselige Typ als so der riesige Typ. Dementsprechend ist es für mich dieses an 7 Devontae Smith.
Gehe ich voll mit d'accord. Ich glaube, ein Aspekt, der Devontae Smith halt so ein bisschen Schwierigkeiten zumindest auf dem Draftboard bereitet, ist halt seine Physis, beziehungsweise sein Erscheinungsbild. Ist ja wirklich sehr schmal, sehr schlank, sehr leicht. Und ich denke, auch wenn er 1800 Yards letztes Jahr aufs Parkett gezaubert hat und er nicht mehr beweisen kann, als er bewiesen hat, er ist NFL-ready, keine Frage. Und mit einer der besten Wide Receiver im Draft. Ich glaube, dass aufgrund seines Erscheinungsbildes und seiner Physis eher, sage ich mal, hinter Chase und eventuell sogar Waddle fallen könnte. Aber das dazu, der Pick ist auf jeden Fall gerechtfertigt, keine Frage.
Ich glaube, ich wollte noch kurz was einwerfen dazu. Also er hat ja jetzt, ich glaube, er wurde ja nach Indianapolis eingeladen
Ja.
und wurde bei 166 Pfund sozusagen ja, eingewogen. Das entspricht so circa 76 Kilogramm. Und normalerweise kriegen die ja immer irgendwelche komischen Substanzen, wenn sie in die NFL kommen, was sie nochmal 10 Pfund schwerer macht. Und bei 10 Pfund schwerer wären wir dann auch schon bei fast 80 Kilo. Und Jalen Waddle dürfen wir nicht vergessen, ist ähnlich in der ähnlichen Gewichtskategorie. Da scheint aber die wenigsten drüber zu sprechen. Dementsprechend ist diese Size-Frage für mich eigentlich keine so große. Aber ja, das
Alles
wollte ich nur
klar.
noch mal dazu eingeworfen haben.
Gut, das bringt uns zu Pick 8 mit den Panthers. Ich bin wieder an der Reihe. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich gehe mit Rashawn Slater. Warum mit Rashawn Slater? Man könnte auch die Defense verstärken, keine Frage. Viele sehen, glaube ich, auch Cornerback sogar vielleicht an die Panthers gehen. Auch hier, die Panthers waren vorher Kandidat für einen Quarterback. Vielleicht sind sie auch noch immer noch nicht aus dem Quarterback-Race raus. Aber ich denke, du hast jetzt für Sam Darnold getradet und versuchst es vielleicht ein Jahr mit ihm und gehst dann nächstes Jahr für einen Quarterback. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr ein Quarterback wird. Und wenn du eine Offense aus Robbie Anderson bestehen hast, Christian McCaffrey kommt gesund zurück, du hast alles, was du brauchst in der Offense, außer einen Left Tackle eigentlich. Und an der Stelle gehe ich deshalb mit Rashawn Slater, damit du wirklich, du willst die Offense in dem Fall um McCaffrey bauen. McCaffrey ist alles für dein Team, wenn du so möchtest. Und womit unterstützt du deinen Running Back am besten? Na, sehr, sehr guten O-Line im besten Fall. Und Left Tackle, größter offensiver Need für die Panthers und deswegen gehe ich mit Rashawn Slater.
Ja, auf jeden Fall. Eine Frage, die jetzt im Chat noch kam, die ich dir gern auch stellen würde. Was ist denn dein Lieblingsspieler? Und wenn ja, ist er schon vom Board?
Mein Lieblingsspieler, schwer zu sagen, aber ich glaube, ich würde sogar mit Micah Parsons gehen.
Okay.
Für mich der beste defensive Spieler dieses Jahr im Draft. Und ich bin sowieso mal ein Fan davon, wenn du. Ich bin Fan von Linebackern, ist halt leider so. Muss man, glaube
Ja,
ich, muss ich offen und
logisch.
ehrlich zu sagen, vor allem, wenn du halt wirklich so versatil bist wie er. Super gegen den Run. Kann auch, sage ich mal, in einer 3-4 spielen und den Quarterback rushen als Outside-Linebacker. Unglaublich versatil. Unglaublich. Und ich glaube, ich müsste mit Micah Parsons gehen, wenn ich meinen Lieblingsspieler
Okay,
benennen müsste.
interessant.
Ja. Aber
Deswegen,
ist dein
was?
bestgeranktester Spieler, Dominik, also Devontae Smith, auch dein Lieblingsspieler?
Ja.
Ja,
Also ich kann, wenn ich mein Board sozusagen so baue, ich bin einer, der sehr, sehr konsequent nach Draftboard geht, wenn ich draften würde und dementsprechend die Person, die da bei mir eins ist, das ist auch gleichzeitig eben mein Lieblingsspieler. Natürlich gibt es so Spieler wie Zach Wilson, in denen sein Upside ich ein bisschen verliebt bin. Würde ich auch als zweitliebsten Spieler sozusagen einordnen, aber Devontae Smith all the way
hast ja auch schon
sozusagen.
gesagt, du kannst dich so ein bisschen mit ihm identifizieren. Ne?
Ja, genau, richtig.
Gut.
Dann nächster Pick Nummer 9 bei den Broncos. Und da sind wir jetzt eben genau bei dieser Diskussion. Micah
Ja.
Parsons, bei mir auch relativ hoch auf dem Board angesetzt, oder eben Mac Jones. Und ich weiß nicht, ob die mir den Kopf abreißen
Du
werden,
musst McCorkle
aber
Jones sagen, übrigens. Der heißt
ich
McCorkle
würde
Jones.
an was?
Sorry, er heißt McCorkle Jones, nicht Mac Jones. Sorry.
McCorkle, ja, tut mir leid. McCorkle. Ja, ich nenne ihn jetzt nur noch so. Trotz dass ich glaube, eine Zweitrundennote, glaube habe für ihn oder eine sehr späte Zweitrundenminute, gehe ich mit Mac Jones einfach aus dem Grund, dass, ja, sollte er etwas werden, dieser Pick der beste Pick war, den sie immer hätten machen können. Für mich sehe ich. Ich habe letztes Jahr habe ich Justin Herbert, kann ich sagen, wie es ist, nicht leiden können aus dem College raus vom Tape her und war dann auch überhaupt nicht überzeugt. Dementsprechend hoffe ich natürlich für alle Broncos-Fans, dass das mit sozusagen McCorkle Jones besser läuft als mit zum Beispiel Quarterbacks, die sie in der Vergangenheit gedraftet haben,
Ja.
zum Beispiel Drew Lock. Dementsprechend, ja, für mich ist er der fünftbeste Quarterback, klingt zwar blöd, dass es jetzt in den nächsten ersten 9 Picks 5 Quarterbacks gehen, aber für mich ist es der fünftbeste Quarterback und wenn du sozusagen einen Quarterback willst, dann musst du Mac Jones nehmen oder eben hochtraden. Und für mich ist es den, der ihr bestes Risk-Reward-Möglichkeit an der Stelle. Ja. Natürlich könnten sie Parsons nehmen für die Defense, um die weiter zu stärken, aber wir wissen ja, in der letzten Zeit hat sich's weiter geswitcht von Defense Wins Championships to Offense Wins Championships häufig.
Ja, es sei denn, du heißt Patrick Mahomes und musst 700 Yards scramblen im Spiel, aber ja,
definitiv. Dann wird's auch schwierig, dann ja, wird's schwierig. Richtig.
Ne? Also, dein Pick, Michael McCorkle-Jones an die Broncos. Ich war letztes Jahr noch ein so starker Verfechter von Drew Lock und ich habe wirklich gehofft, dass er einschlägt, weil der Typ ist mir sympathisch und ich hatte ihn sogar als einer meiner Sleeper-Fantasy-Quarterbacks. Er wollte einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll, aber er wollte einfach nicht. Und das tut mir so ein bisschen leid, aber so ist es halt. Und ich denke, du hast sowohl den Trainerstab ausgewechselt, also ich weiß nicht, nee, du hast den Trainerstab nicht ausgewechselt, aber ich glaube nicht, dass Drew Lock noch so viele Chancen bekommt. Und Mac Jones macht auf jeden Fall Sinn an der Stelle. Aber ich sehe sie halt auch, wie gesagt, mit Parsons gehen. Und oder mit sogar vielleicht noch mit einem Cornerback, obwohl es Double Down wäre in dem Szenario, weil die haben ja jetzt für Kyle Fuller, sage ich mal, die haben Kyle Fuller akquiriert aus der Free Agency. Übrigens, einer der für mich most underratedsten Cornerbacks in der Liga, spielt bei den Denver Broncos und das ist Bryce Callahan, wer noch nicht von ihm gehört hat. Unglaubliche PFF-Grade, unglaubliche, also wirklich unglaublicher Spielstil. Ich liebe den Jungen. Aber egal. Kommen wir nicht vom Thema ab, kommen wir zu Pick 10. Kommen wir zu den Broncos. zu den Dallas Cowboys. Und ich denke, die obvious choice hier ist nicht ganz so obvious, wie die meisten glauben. Und zwar, ich bin schon oft auch in anderen Mock-Drafts, die ich gemacht habe, zum Beispiel bei den Dallas Cowboys, mit einem Offensive Lineman gegangen, weil man hat gesehen, die größte Schwäche, die die Cowboys letztes Jahr hatten, war neben der Defense natürlich, vor allem die Secondary, also Cornerback oder Safety, die O-Line. Hat natürlich auch daran gelegen, dass sie sehr, sehr verletzungsgeplagt waren. Nicht so verletzungsgeplagt wie die 49ers, aber immer noch sehr verletzungsgeplagt. Und ich könnte sie auch mit einem Offensive Lineman gehen sehen, wenn zum Beispiel Rashawn Slater eventuell durchfällt an 10 oder sonst irgendwie. Aber die sind nicht mehr da. Und deswegen gehe ich jetzt mit dem besten Cornerback auf dem Board. Und für mich ist das Patrick Surtain nach den Pro Days, die sowohl Surtain als auch Horn oder Farley in dem Fall eben nicht hatten, aber hatte. Und du kannst uns ja nochmal gerade erklären, du bist ja auch, glaube ich, sehr, sehr großer Fan von Surtain, was den Jungs auch besonders macht.
Also, ich bin Surtain-Fan, das stimmt. Ich bin natürlich so im Fanclub Horn, bin ich sozusagen einzuordnen komplett, aber ich finde auch Patrick Surtain einen ganz großen Spieler, habe ich auch gestern einen Player-Profile dazu veröffentlicht. Ich denke, in dem Scheme, dass die Cowboys laufen mit Cover 3, passt er ganz, ganz passabel rein, meiner Meinung nach, vielleicht sogar besser als J.C. Horn, einfach aus dem Grund, dass man J.C. Horn in so Cover-3-Schemes relativ selten, zumindest in South Carolina, sehen konnte. Dementsprechend Patrick Surtain ist der Spieler, der den höchsten sozusagen Boden, also Floor hat. Das heißt, das, was er jetzt kann auf jeden Fall, bringt er auf jeden Fall am nächsten Level auch wieder mit. Ja. Das heißt, ich gehe 100%ig damit konform, dass, wenn man ihn als besten Corner sieht, natürlich an dieser Stelle dann auch die Dallas Cowboys zuschlagen sollten. Wie gesagt, für mich nicht der beste Corner auf dem Board, aber ich denke, dass die Cowboys mit diesem Pick auf jeden Fall gut leben könnten. Auch wenn ich aus der Cowboys-Community häufig gehört habe, dass es drei Spieler sind, die an dem Pick in Frage kommen, und zwar Sewell, Pitts und Slater, und alles andere würden sie sich öffnen für einen Trade-Down. Aber ich denke, Patrick Surtain ist auf jeden Fall da auch ein guter Pick.
Bleibt auf jeden Fall spannend, was Draft-Dynamiken angeht. Ich habe jetzt schon Bock, an der Stelle nochmal die Ankündigung schon mal, weil es gerade gut reinpasst. Nächste Woche werden wir live gehen, auch wenn es um 2 Uhr nachts ist. Wir sind live auf YouTube für euch dabei. Wir werden auch, glaube ich, live auf Instagram sein, wenn wir das irgendwie technisch gestemmt bekommen. Seid dabei, jeder, der irgendwie Try-Hard-Draft oder Cardinals oder whatever-Fan oder NFL-Fan ist. Wir werden live sein und alles kommentieren. Und von daher, das nochmal als Ankündigung dazu. Aber kommen wir lieber zu Pick 11, zu den New York Giants. Dominik.
Ja, und deswegen wollte ich da auch, weil ich jetzt gerade im Nebendran im Chat gelesen habe, Amon-Ra St. Brown, weil ich würde jetzt in der Situation mit einem Playmaker gehen bei den Giants, und zwar mit Jamar Chase. Hätte ich nicht gedacht, dass wir an der Stelle noch Jamar Chase auf dem Board haben, aber gut, so fällt eben das Board. Ich war gerade schon in meinem Kopf Jalen Waddle am Auswählen, dann habe ich gesehen, oh shit, wir haben ja wirklich noch Ja'Marr Chase auf dem Board. Dementsprechend fühlen sich jetzt die Giants-Fans sehr, sehr lucky, wenn sie jetzt diesen Swing sozusagen nehmen können. Ich nehme nicht viel voraus, wenn ich sage, Ja'Marr Chase Nummer 4 auf meinem Board. Das heißt, ich bin auch sehr, sehr, sehr hoch eingestellt in puncto Chase, mein ja, fünfter Elite-Spieler, der jetzt sozusagen hier mit vom Board geht. Ein riesen Playmaker, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich persönlich bin ja auch 1,80 groß, also irgendwo 6 Fuß, bin 5 Fuß 11, aber der ist nicht viel größer. Aber wie groß er spielt für seine kleine Statur, in Anführungszeichen, ne, ist wirklich überragend. Also ich habe selten wirklich sowas gesehen, dass jemand so aus seiner Haut sozusagen rausfährt und größer spielt, als es sein Körper eigentlich aus physikalischen Gesetzen machen könnte. Und dementsprechend können sich die Giants-Fans riesig freuen, wenn das so eintreffen sollte. Dann zusammen mit Golladay, den sie ja noch gesigned haben. Ich glaube, das macht ein sehr, sehr gutes Tandem. Ich bin ein riesen Fan von dem Pick und ich kann mich eigentlich nur für die Giants-Fans freuen, die jetzt an dieser Stelle an 11 Ja'Marr Chase bekommen haben.
Ich denke auch, und du hast es schon gesagt, was die für, sag ich mal, die Offensive getan haben. Ich meine, wenn es jetzt mit Daniel Jones nicht klappt, dann gar nicht. Also sind wir ehrlich. Und die können in Runde 2 und 3 gut und gerne noch auf Offensive Linemen gehen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr tiefer Draft, was Offensive Linemen angeht, dieses Jahr zumindest. Und an der Stelle mit Ja'Marr Chase zu gehen, oder halt eben Devontae Smith, je nachdem, ich finde, einer von beiden wird an die Lions gehen, eventuell, oder halt beide vorher, wer weiß, wird auf jeden Fall helfen. Und die Offense der Giants ist in keinem Fall zu unterschätzen, es sei denn, es liegt an Daniel Jones. Gut.
Ja.
Kommen wir zu Pick 12, das ist wieder meiner. Danke für deine Zustimmung. kommen wir zu Pick 12, kommen wir zu den Eagles. Und für mich ist die Wahl insofern offensichtlich, als dass du hast Aguilar abgegeben. Du hast, wie heißt er noch gleich hier, DeSean Jackson abgegeben. Du brauchst Waffen für Jalen Hurts und wobei, ganz kurzer Einschub noch, ich weiß nicht, habe ich vor 3 Tagen die Schlagzeile gesehen, dass das Eagles Office sich zumindest sehr schwer damit tut, Hurts bis jetzt ihren Starter zu nennen für die nächste Saison. Also wer weiß, was da noch um die Ecke kommt.
Das ist Smokescreen, da bin ich mir 100%ig sicher,
ich denke, dass das Smokescreen ist. Auch dafür muss man
damit Respekt vielleicht haben. Die Patriots nochmal sich die Eier haben, sozusagen hoch zu traden. Das ist so ein bisschen, glaube ich.
Also das ist Draft-Psychologie. Ja. Genau. Und aber ich denke, eine weitere Waffe für Jalen Hurts tut nicht weh. Und ich gehe an der Stelle mit Jalen Waddle. Einfach, weil er der letzte der drei für mich Elite-Wide-Receiver in dem Draft ist. Und was Jalen Waddle auszeichnet für mich, ist einfach seine Game-Breaking-Speed auch. Also wirklich unfassbar. Dem Jungen kannst du hinterher gucken, wenn der Blitz einschlägt, dann ist es zu spät, ne? Aber auch seine Mentality. Ich meine, er war verletzt, okay, im letzten Spiel und wollte trotzdem spielen. Sein Knöchel hat gesagt nein, aber sein Kopf hat gesagt ja. Und er war angezogen, er wollte raus, aber seine Trainer haben zum Glück gesagt, hey, komm, das funktioniert nicht. Manchmal muss man Spieler zurückhalten, und auch wenn sie es nicht wollen. Aber seine Mentality zeichnet ihn aus, seine Speed zeichnet ihn aus. Und ich glaube, du hattest irgendwann mal zu mir gesagt, du findest, Waddle hat die besten Hände an Wide Receiver im Draft dieses Jahr. Und insofern, ich gehe an 12 für die Eagles mit Jalen Waddle.
Ja, ist auf jeden Fall ein solider Pick. Ich persönlich, mein Traumszenario eigentlich für Eagle-Fans, auch wenn Eagle-Fans mich dafür wahrscheinlich mit Baseballschläger um die Häuserblöcke jagen, ist Jeremiah Owusu-Koramoah, weil ich finde, der passt sehr, sehr gut in den System, was die spielen wollen an Linebackern. Und Linebacker brauchen die wie Sand am Meer. Da läuft ja wirklich Kunst und Kunst sozusagen durch die Gegend bei denen am Linebacker-Core. Und da brauchst du auf jeden Fall Verstärkung. Und meiner Meinung nach hätten sie da eigentlich einen Spieler, der sehr, sehr gut da reinpassen würde, und an 12 runter zu traden, wäre dann genau der Move gewesen, wo du eben so einen bekommen hättest. Ich habe Jeremiah Owusu-Koramoah auch sehr, sehr hoch auf meinem Board eingestuft, höher als wahrscheinlich die meisten haben. Dementsprechend, wäre das jetzt mein Lieblingspick an der Stelle gewesen, aber ich kann auch 100% nachvollziehen, wenn sie mit der offensiven Seite des Balls gehen und Jalen Waddle sozusagen verpflichten. Jetzt sind wir bei 13 und bei 13 ist jetzt für mich die Frage, wenn jetzt Patrick Surtain noch auf dem Board gewesen wäre das jetzt mein Pick gewesen? Aber so nehme ich jetzt Christian Darrisaw, Offensive Tackle von Virginia Tech. Meiner Meinung nach der drittbeste Tackle im Draft, deswegen geht er auch erst an dritter Stelle sozusagen, was dem treu bleibt sozusagen, dem Board. Ich finde, Christian Darrisaw bringt alles mit, was ein Offensive Tackle mitbringen sollte. Das einzige große Fragezeichen, die ich bei ihm habe, ist Effort. Also hat er wirklich Bock, jeden Snap Vollgas zu geben? Manchmal auf Tape sieht es nicht so aus, als wollte er das. Und das ist für mich dann so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, deswegen ist er auch an 3 und nicht an der Diskussion, irgendwie ein Top-5-Pick zu sein oder so. Aber an 13 denke ich, die Chargers sollten da einen großen, großen Gefallen an Christian Darrisaw finden, weil ja, das ja, Beschützen deines Quarterbacks ist immer ein großes Thema und vor allem jetzt im Hinblick auf Herbert, der ja sehr, sehr gut gewesen ist letzte Saison, denke ich, muss man ihm jetzt weiterhin Protection geben, dass er vielleicht sogar noch besser werden kann.
Ich denke auch. Ich würde auch für die Chargers mit O-Line gehen, vor allem nach der Verpflichtung von Corey Linsley, den sie zum bestbezahltesten Center der Liga gemacht haben. Ich glaube, keiner hat vorhersehen können, was Justin Herbert in seiner Rookie-Season abliefert. Vor allem, weil du ja ursprünglich ausgegangen bist, er würde nicht mal einen Snap spielen. Hätte nicht irgendein Arzt Tyrod Taylors Lunge punktiert, ja, wäre Justin Herbert wahrscheinlich nicht aufs Feld gekommen oder zumindest nicht so früh. Und dann so eine Rookie-Season hinzulegen, unglaublich. Und insofern, ich denke, O-Line, obvious Move für die Chargers. Wenn einer der guten Tackle noch da ist, natürlich. Ja, und insofern, ich denke, Justin Herbert Unterstützung zu geben, damit kannst du nicht falsch liegen. Gut, das bringt uns zu Pick 14, zu den Vikings. Und da ich habe eine ganz, ich habe so viele wilde Sachen gehört über die Vikings, weil die brauchen eigentlich, also die brauchen O-Line, keine Frage. Kirk Cousins muss besser protected werden. Andererseits, wenn Mike Zimmer zugibt, dass er die schlechteste Defense hatte, also dass es seine schlechteste Defense war, die er je hatte. Und Mike Zimmer ist jemand, der hat ein sehr großes Ego. Und sowas gibst du als Mann mit großem Ego nicht gerne zu. Dann müssen die Probleme gravierend sein. Und in dem Fall würde ich sagen, verstärken wir die Front 7 der Minnesota Vikings. Und an der Stelle gehe ich mit dem besten Defensive Tackle im Draft. Auch weil ich denke, dass die Tiefe auf Defensive Tackle in diesem Draft absolut Bullshit ist, wenn man das auf gut Deutsch sagen möchte. Und deswegen gehe ich mit Christian Barmer, der mit Abstand der beste Defensive Tackle in dem Draft ist. Einfach um die Front 7 zu verstärken und nach dem Abgang von Linval Joseph braucht es, sage ich mal, ich denke, eine neue Konstante, einen neuen Spieler, der da so ein bisschen den Platz einnimmt und an der Stelle gehe ich deshalb mit Christian Barmer.
Das ist das erste Mal, wo ich, glaube ich, ein bisschen Probleme mit dem Pick hätte, weil logisch, die Klasse ist sehr, sehr tief. Und Christian Barmore ist auch ein Spieler, den man auch ohne Frage als D-Tackle Nummer 1 sehen kann. Aber für mich hat dieses Jahr kein D-Tackle in der Erstrunden-Grade, deswegen würde ich auch keinen D-Tackle in der ersten Runde nehmen wollen. Um jetzt mal sozusagen das Video nicht komplett zu zerstören, das ich noch über D-Tackle vorbereitet habe. Aber ich persönlich wäre jetzt eher in Richtung Quiddy Pay, Jalen Phillips gegangen. Aber ja, so sind die Meinungen sozusagen zu dem Pick unterschiedlich. Dann kommen wir jetzt zu den Patriots. Patriots natürlich lieben gern würden die da sehen noch, dass ein Quarterback, der für sie das ja Wertigkeit besitzt, noch da ist. Dem ist jetzt nicht so. Dementsprechend ja, nehme ich jetzt den Spieler, den Joshua vorhin als seinen Lieblingsspieler präsentiert hat, und zwar Micah Parsons. Ich denke, das passt sehr, sehr gut in dieses Belichick-Scheme rein, relativ. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der Linebacker, der dann zu den Dolphins gegangen ist und von
Neu.
denen gecuttet wurden, wer neu. Sehe ich Parallelen nicht. Parsons ist natürlich athletischer. Aber für mich ist bei Parsons immer das Problem, warum er meiner Meinung nach auch hierhin fallen könnte. So ein bisschen das Play-Rack. Also ich habe so manchmal das Gefühl, er rennt so kopferster in diese Lücke rein und merkt aber teilweise gar nicht, dass er dann vielleicht zu schnell in der Lücke drin war oder so weiter.
Ja.
Dementsprechend diese Over-Aggressiveness ist etwas, was ihn die Boards runterschucken könnte. So ist es jetzt auch passiert an 15, aber ich denke, die Patriots wissen, mit ihm gute Sachen anzufangen und er könnte auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich werden für alle, gegen die Patriots Defense sozusagen in den kommenden Jahren dann spielen müssen.
Ich habe zumindest über Parsons gehört und das hat mich so ein bisschen betrübt, dass er Mentalitätsprobleme wohl hat oder Attitude-Probleme, möchte ich mal meinen. Er ist wohl auch in Kontakt gekommen mit, ich möchte jetzt, also, ich glaube, er war einfach nicht der beste Teammate.
Ich glaube, Mobbing war doch das Problem gewesen, richtig?
Irgendwie sowas in die Richtung, genau. Und das ist natürlich immer so, weil zum Beispiel Steve Keim hat es ja auch oft addressed. Du draftest Spieler ja anhand des Talents und ja, du gehst nach Need oder nach Value, aber am Ende schaust du auch immer so ein bisschen auf Personality, ne? Dafür machst du die Interviews, um einen persönlichen Eindruck zu bekommen. Und aufgrund eben dieser Geschichte oder dieser Vorgeschichte sehen viele zum Beispiel auch Parsons momentan wieder droppen. Und wird auf jeden Fall eine spannende Sache sein zu beobachten, wie weit er fällt, weil wie gesagt, für mich war er der beste oder ist er immer noch der beste defensive Player dieses Jahr im Draft. Und insofern spannend, wie gesagt, zu beobachten. Und am Ende bleibt mir nur zu sagen, dass Bill Belichick seine Linebacker liebt. Und deswegen ist Micah Parsons an der Stelle, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Pick für die Patriots, mit dem die sehr, sehr gut leben könnten. Ein anderer Pick wäre J.C. Horn für mich, finde ich. Stephon Gilmore gab es letztes Jahr schon Trade Rumors während der Season. Jetzt ist er in seinem Contract Year. Ist die Frage, willst du einen Successor suchen? Du hast J.C. Jackson, der unglaublich, der ein Breakout Year hatte letztes Jahr. Und willst du da eventuell mit einem weiteren Shutdown Corner, Man Coverage Corner gehen? Dem wohl arguably besten auch in diesem Draft in J.C. Horn. Und das wäre so ein weiterer Pick, der für mich da in Frage käme. Aber so wie das Board gerade fällt, und jetzt sind wir beide an 16 und der Pick gehört uns beiden natürlich, wäre es, glaube ich, ideal. Denn ich glaube, keiner von uns würde sich über J.C. Horn an 16 beschweren.
Ja, auf jeden Fall nicht. Also ich denke, das ist auch ein realistisches Szenario. Das ist auch für mich eines der Szenarios, mit denen ich am besten leben kann. Weil jetzt sind bis auf Jeremiah Owusu-Koramoah alle Spieler, die ich besser als Horn eingestuft habe, vom Board gegangen. Dementsprechend hast du jetzt hier Positional Need und Value ineinander vereint. Besser geht's fast nicht.
Ich denke auch. Und klar, es wird viel darüber spekuliert, welcher Pick für uns am besten sein könnte, beziehungsweise welcher noch da ist. Ich meine, das Beste, was für uns passieren kann, ist, dass zum Beispiel fünf Quarterbacks vor uns gehen. Hoffentlich gehen von Trevor Lawrence bis Mecorkle Jones jeder Quarterback in der Klasse vor uns, denn das bedeutet definitiv, dass einer der Playmaker für uns am Ende übrig bleibt. Nicht definitiv, aber wenn man dann noch die Offensive Linemen in den Draft mit reinwirft, die auf jeden Fall weggehen werden, wie Penei Sewell oder halt auch Rashawn Slater. Ich denke schon, dass die beiden vor uns, vor 16 weggehen werden. Es stehen die Chancen wirklich sehr, sehr gut, dass ein Playmaker am Ende für uns übrig bleibt. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, zum Beispiel Peter Schrager hat auch schon, okay, wir haben da auch hochgetradet, aber in einem früheren Mock-Draft ist es auch Jalen Waddle an 16 gefallen zum Beispiel oder in anderen Mock-Drafts Devontae Smith. Würdest du mit einer der Wide-Receiver-Varianten gehen, Dominik, an 16 oder würdest du dann eher sagen, okay, es gibt bestimmt Interessenten für den Draft-Pick, die unter uns liegen, traden wir lieber runter, holen uns noch einen weiteren Second, Third oder Fourth Rounder rein, ein bisschen Draft, sage ich mal, ne? Potenzial, Material, Munition, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Würdest du die Option wahrnehmen oder würdest du dann eher sagen, ah, nee, den nehmen wir selbst?
Es kommt drauf an, wo ich hingehen würde auf dem Board. Ich sag immer, die Titans sind für mich immer ein relativ guter Punkt, wo ich sag, da ist für mich Ende aus Mickey Mouse, weil wenn da nämlich, wenn wir da hinkommen, ist J.C. Horn auf jeden Fall weg. Also ich sehe die Titans als der Boden sozusagen von J.C. Horn, wo er gehen kann. Und dementsprechend kommt das drauf an, von wo das Angebot kommt. Aber wie gesagt, wenn Devontae Smith dahin fällt, gehe ich nirgends hin. Dann nehme ich die Karte, schreibe den Namen wahrscheinlich noch falsch auf die Karte auf und renne mit der Karte so schnell wie es geht Richtung dieses Podiums. Und hoffentlich habe ich dann keinen Fehler gemacht und ich kriege ihn dann am Ende, weil da, also dann wäre wirklich, das wäre mein Traumszenario, wenn Devontae Smith noch da wäre. Dem bester Spieler auf dem Board, wie gesagt, an 16, das kriegst du in einem Draft meiner Meinung nach selten bis gar nie. Dementsprechend bin ich da ein großer Fan davon, wenn das so passiert. Aber ich würde, wenn einer der, wenn, ich gebe jetzt mal einen Rahmen, in dem ich nicht rausgehen würde. Smith, Chase, Waddle, Horn gehe ich nicht raus. Bleibe ich drin und nehme einen von den Vieren.
Also,
Oder auch Pitts
ja.
noch. Pitts nehme ich noch in die Rechnung mit auf. Aber wenn da wirklich, wenn die fünf, einer von den fünf da ist, gehe ich aus dem Pick nicht raus.
Ich denke auch nicht. Gehen wir aber mal von dem Szenario aus, dass alle fünf weg wären. Okay? Ich meine, das kann sehr gut passieren, dass alle fünf von den gerade genannten Spielern an 16 nicht mehr verfügbar sind. Das würde andererseits bedeuten, dass eventuell Micah Parsons übrig bleibt, eventuell einer der O-Liner, aber Elijah Vera Tucker wäre auch noch auf dem Board gerade. Würdest du Micah Parsons oder Elijah Vera Tucker gehen, würdest du sagen, okay, an der Stelle gehen wir mit Value und weniger mit Need? Heute, interessant gelesen eben noch, dass die Arizona Cardinals hohes Interesse an Zaven Collins, dem Linebacker aus Tulsa, haben. Würdest du sagen, das wäre der Pick wert an 16? Oder würdest du sagen, wenn meine fünf Playmaker weg sind, ich versuche auf jeden Fall einen Trade-Partner zu finden, weil natürlich, ne, du kannst jetzt immer gut sagen, wir traden down, wir traden raus, aber du brauchst einen Partner, um zu traden. Würdest du sagen, wir versuchen jemanden zu finden? Oder würdest du an der Stelle dann mit einem Spieler gehen, der, sage ich mal, eine Menge Value mitbringt, wie jetzt, sage ich mal, einen Elijah Vera Tucker oder einen Micah Parsons potenziell, oder in dem Fall sogar eventuell Zaven Collins, an dem die Karten jetzt sehr interessiert sind, oder sagst du im Gegenteil, nein, ich trade lieber runter, wie gesagt, wieder Draft-Munition holen und das Thema an 16 abschließen?
Also wenn die fünf weg sind, gehe ich das Board runter, wenn ich die Möglichkeit dafür habe. Ja. Ich habe da auch für diesen Bereich sozusagen ein paar, die ich im Auge habe, jetzt, ob das Kadarius Toney ist, ob das Tevin Jenkins ist, ein Offensive Lineman, den ich in dem Bereich gern haben würde. Ich denke, wir haben noch ein paar Spieler, die besser passen, auch Kelvin Joseph. Talenttechnisch würde ich den da auf jeden Fall nehmen. Aber jetzt, um kurz das Kelvin Joseph-Thema noch mal kurz aufzufassen, das würde ich jetzt gerne noch mal besprechen, weil anscheinend gibt es da größere Fragezeichen als nur das Bossman-Fat-Mixtape sozusagen.
Ganz kurz, Dominik, erklär uns doch oder erzähl uns doch gerade noch mal, wer Kelvin Joseph überhaupt ist.
Also Kelvin Joseph ist ein Cornerback von Kentucky und ursprünglich bei LSU gewesen, dann mit Grasprobleme gehabt, getransfert eben zu Kentucky und dort jetzt einer meiner Lieblings-Cornerback zum Anschauen, auf jeden Fall auf Tape. Aber für mich, alle Coaches, zu denen du sprichst, hoffen nur jedes Jahr, mit dem sie mit ihm zusammengearbeitet haben, ihn wieder loszuwerden. Er ist so talentiert, aber die Trainer haben anscheinend gar keinen Bock. Einen der Trainer soll er anscheinend sogar gewürgt haben, habe ich gelesen. Dementsprechend hat er da schon eine relative Vorgeschichte. Und dann gibt es noch weitere Dinge wie Gras, wie eben dieses Mixtape, wo er sich als größter Rapper der Nation hinstellt, wie Waffen unterm Sitz im Auto und so weiter. Also es gibt einfach so ein paar Dinge wirklich, die dort sehr, sehr große Fragezeichen aufwerfen. Dementsprechend, ja, kann ich mir sogar vorstellen, dass er eventuell bis Runde 3, 4 droppen könnte. Auch wenn er talentmäßig bei mir höher auf dem Board eingeschätzt ist.
Jetzt bräuchten wir in Runde 3 und 4 nur noch einen Pick und dann wäre er uns gehören, eventuell.
Ja, richtig.
Aber wir haben keinen Pick. Also daher...
Solange er dann die Waffe unterm Sitz nicht benutzt und auch mit dem Gras langsam die Probleme einstellt, dann...
Ist natürlich auch die Frage, ne? Je nachdem, ich meine, wenn Steve Keim diese Offseason eine Mission hatte, dann war es Leadership und Physikalität ins Team zu bringen und ich denke, das hat er geschafft. Ist natürlich auch die Frage, dass wenn er denn hier ankommt, eventuell accountable gehalten wird, aber ich denke am Ende, selbst wenn du ein super Team hast, das aus Leadership geprägt ist, kannst du am Ende auch jemanden, der eventuell Johnny Manziel heißt, nicht drehen. Spieler ist ein Spieler und manche Trades kriegst du nicht aus ihm raus, ne? Oder auf Deutsch, du kriegst das Ghetto nicht aus dem Jungen, nur das Kind aus dem Ghetto, ne? So. Und in dem Fall natürlich ein bisschen für und wieder für Kelvin Joseph, was spielerische Qualitäten gegenüber Personal Traits wieder angeht. Aber in dem Sinne, ich denke auch, JC Horn wäre noch die beste Alternative an Cornerback für uns auf jeden Fall an 16, wenn man sich dazu entscheidet, eben nicht mit einem Cornerback in Runde 1 zu gehen, eventuell sogar aus dem Pick rauszudraften. Was für mich sogar eventuell die beste Variante wäre, einfach weil wir dann eventuell noch einen Third- oder Fourth-Rounder generieren könnten, um eventuell sogar noch einen Tight-End zu draften oder einen Linebacker, einen weiteren. Weil ich muss sagen, nach längerer Betrachtung, ich finde, Linebacker ist so eine der Positionen, die jetzt momentan noch sehr stabil aussieht, aber Jordan Hicks geht in sein Contract-Year. Isaiah Simmons haben wir noch nicht auf Inside-Linebacker eine gesamte Saison spielen sehen. Das steht noch aus, sage ich mal. Und ansonsten sind wir da recht dünn besiedelt mit Kyle Pitts, Kylie Pitts und Fitz. So, da kommst du ja durcheinander. oder Ezekiel Turner. Und insofern würde ich da eventuell auch einen der höheren Draftpicks ansiedeln. Aber wir werden sehen. Jedenfalls haben die Cardinals Interesse an Zaven Collins geäußert. Und mal schauen. Für mich wäre 16 zu hoch für Zaven Collins, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen würde ich auch eher, sage ich mal, raustraden. Denn ich finde, wenn wir einen Spieler an 16 oder halt auch in der ersten Runde nehmen wollen würden, dann würde ich in erster Linie mit einem Spieler gehen, von dem ich auch erwarten könnte, dass er zu 100% wirklich Impact hat diese Saison. Ich meine, ja, die Cardinals sind dafür bekannt, dass die Rookies nicht die allerhöchsten Snap-Percentages geben, aber ich denke, du bist ein Losing-Franchise, okay? Abgesehen von den 4, 5 guten Jahren mit Bruce Arians, sind wir nicht wirklich auf der Gewinnerstraße gewesen. Ist halt so. Und irgendwann musst du halt was ändern. Und ich denke, einerseits, oder eine Sache, die damit zusammenhängt, ist eben, dass du deinen Rookies so wenig Spielzeit gibst. Du musst denen ein bisschen mehr vertrauen. Es kommt darauf an, dass du in deinen Rookies sehr billige Verträge hast, aber die umso talentierteren und besseren Spieler, dass du halt eben eine gute Kombi kriegst. Und du kannst nicht alles über Free Agency kompensieren, das funktioniert nicht. Und insofern wäre es ein Luxusproblem, wenn wir zum Beispiel an 16 einen O-Liner draften würden in Elijah Vera Tucker. Du bist nicht 100% sicher, ob der überhaupt Snaps sieht. Ich meine, wir haben Josh Jones gedraftet, von dem erwartet wurde, der spielt auf Guard. Und prompt hat Kevin Beachum auf Right Tackle rotiert und hat unglaublich gut gespielt letzte Saison. Das heißt, von Justin Murray, der ursprünglich erwartet hatte, sage ich mal, auf Right Tackle zu spielen, dann war der Spot nicht mehr frei, bla bla bla. Josh Jones hat keine Snaps gesehen. So, Ende der Geschichte. Und für mich deswegen obvious choice, dass man hoffentlich zumindest mit dem Cornerback in Runde 1 geht oder zumindest mit dem Spieler, von dem man ausgehen kann, dass er eine Menge Snaps sieht.
Ja, bin ich konform mit. Also ich denke, es ist ein Problem, dass generell die Spieler bei uns, die Rookies, weniger Snaps bekommen. Und ich denke, auch im Draft draftest du jetzt nicht auf das nächste Jahr gesehen, sondern du draftest vor allem in der ersten Runde im Hinblick auf die nächsten 5 Jahre, weil das ist nun mal, wenn alles gut läuft, so lang wie die Contracts eben laufen mit der Fifth Year Option. Und dementsprechend, ja, bin ich auch dabei, dass man die Jahre sozusagen, die Spieler haben, nicht verschwenden sollte. Ich bin auch ganz, ganz vorsichtig gewesen bei dem Bashing für Isaiah Simmons am ersten Spieltag, wo er auf dieser Wheel Route vernascht wurde, dass alles zu spät war. Weil wenn du als Fan sozusagen so einen Druck auf die Organisation dann ausübst, egal ob das jetzt ist, wenn dein Quarterback vorher scheiße war und du dann jemanden gedraftet hast, der hinten dran saß, der dann spielen soll für den. Damit rushst du die Organisation in etwas rein, was sie vielleicht so gar nicht will. Und deswegen bin ich beim ersten Jahr kritikmäßig bei Rookies immer sehr, sehr zurückhaltend. Im zweiten Jahr dann umso strenger mit der Kritik.
Vor allem in einem Jahr, wo du keine OTAs, keine Preseason hattest. Ja, also ich meine, wenn es schwierigere Umstände, es konnte, oder es gibt, oder es kann kaum schlechtere Umstände gegeben haben für Rookies, außer das letzte Jahr.
Auf jeden Fall nicht. Also die brauchen ja alle zumindest mal so eine Abtastphase, wo sie sich akklimatisieren können. Und wenn die halt nicht gegeben ist, dann hast du halt im ersten Saisonspiel genau die Fehler drin, die du eigentlich dann in den OTAs, Minicamps oder vielleicht auch in der Preseason machen würdest, aber jetzt halt das In-Game-Speed sozusagen machen musst. Und das sind halt, ja, schwierige Umstände auf jeden Fall.
Es ist wie Tag und Nacht. Es sind Welten an Unterschiede. Gut, ich denke, das ist ein schönes Schlussplädoyer, Dominik. Fassen wir kurz die Session von heute zusammen. Wir sind den Mock Draft durchgegangen von Trevor Lawrence bis zu 16, JC Horn, der bei uns übrig geblieben ist und im Einvernehmen gepickt worden ist, aus den genannten Gründen. Cornerback 2 für mich der wohl wichtigste Need der Cardinals momentan. Dazu kommt, dass JC Horn perfekt in unser System passen würde, weil er aufgrund seiner Man-Coverage-Skills, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Auf jeden Fall nicht. Also die Man-Coverage-Skills sind das, was Horn als besten Cornerback meiner Meinung nach ausmacht. Und das ist das, was wir brauchen. Also es passt wie die Faust aufs Auge.
Ich denke auch, und wir können nur hoffen, dass er an 16 fällt. Die Cardinals haben ja natürlich auch neben dem Interesse von an Zaven Collins auch das Interesse an Patrick Surtain und Caleb Farley, nicht Caleb Farley, aber man hört nichts mehr. Doch, man hört bestimmt noch was, oder? Also das Interesse geäußert an sowohl. Ne, das Audio ist weg. Cool. Warum ist das Audio weg? Okay, also hier haben einige noch Ton, andere nicht. Gut. Das ist natürlich jetzt sehr blöd. Dafür entschuldigen wir uns auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, gut, kommen wir zum Ende. Kommen wir zur Abmoderation. Vielen lieben Dank für alle, die heute eingeschaltet haben und die dabei waren. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Ich denke, auch im Einvernehmen mit der Community, ich glaube, Horn an 16 wäre ein unglaublich guter Pick für uns, eben aufgrund des Values, den wir erläutert haben. Dominik, vielen lieben Dank, dass du dir die ganze Zeit genommen hast, nicht nur die Draft-Prospekte zu beleuchten und uns heute mit deinem Experten-Insights beleuchten konntest. Danke dir dafür erstmal.
Gar kein Problem, ich mache das sehr, sehr gerne jedes Mal.
Und natürlich noch dafür, dass du heute Abend die Zeit genommen hast mit mir. Ich weiß, ich kann sehr anstrengend sein, aber dass du da mit mir durch bist. Sehr, sehr nett von dir auf jeden Fall.
Nein, war auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Ich kann mich auf jeden Fall überhaupt nicht beschweren. Gerne mache ich die Videos auch mit dir.
Wundervoll. Gut. Und wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche. Wir sind live Donnerstag, beziehungsweise Freitagmorgen, muss man ja fast sagen. 2 Uhr nachts geht's los. Deutsche Ortszeit zumindest. Vielen Dank an alle, die heute im Chat dabei waren. Wir sind live, wie gesagt, nächste Woche. Kommt vorbei, hört rein, schaut vorbei. Beteiligt euch wieder im Chat. Wir haben auch überlegt, den einen oder anderen Spieler, den einen oder anderen, nicht Spieler, aber aus der Community direkt nach dem Draft-Pick zu interviewen, um die Meinungen aus der Community einzubinden und einzuholen. Und insofern, da werden wir uns auf jeden Fall noch an euch richten, über Instagram im besten Fall oder im wahrscheinlichsten Fall. Und insofern wünsche ich euch, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, noch einen wundervollen Abend, noch eine entspannte Woche. Kommt gut ins Wochenende. Und Dominik, willst du noch irgendwelche letzten Worte sagen?
Ja, sehr gerne. Und zwar, wenn ihr Lust habt, jetzt direkt im Anschluss zum Livestream wird unser Position Ranking zu den Edge Rushern hochkommen. Das heißt, falls es euch interessiert, welches die Top 10 Edge Rusher meiner Meinung nach sind, könnt ihr das euch gleich im Anschluss anschauen.
Dass man nicht nur Empfehlung ist, ja, die man sich jetzt sehr gut noch anschauen kann, denn Edge Rusher natürlich auch einer der Needs, auf dem wir eventuell ein bisschen mehr Jugend ins Team bringen müssen. Gut, das dazu. Nochmal vielen lieben Dank an alle, die dabei waren. Und mit den letzten Worten, Rise Up Red Sea, beenden wir den heutigen Podcast, Birdwatch. Einen schönen Abend euch noch. Ciao, ciao.